Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die tollen Lieder vom Chor. Ich war fast versucht zu klatschen, aber das darf man wahrscheinlich bei euch nicht im Gottesdienst, oder doch? Okay. Genau, wir haben viel geklatscht letzte Woche und deswegen, das war noch so drin heute Morgen und ich fand das einfach klasse. Vielen Dank für die guten Lieder. Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch als Gemeinde bedanken für euer Vertrauen und für eure Bereitschaft, 180 Grad, sieh's doch mal so, hier in euren Räumlichkeiten durchzuführen, euch auf dieses Projekt einzulassen. Mir persönlich hat es sehr viel Freude gemacht, mit den Mitarbeitern die ganze Sache vorzubereiten und wir waren natürlich gespannt, wie es dann laufen wird. Wir sind sehr dankbar für die Menschen, die wir hier erreicht haben mit dem Evangelium und natürlich hatten wir auch noch einen zweiten Zweck. Wir haben das ja aufgezeichnet und wir freuen uns einmal, haben es viel im Livestream gesehen und darüber hinaus wird es auch nachher noch viele Menschen erreichen im Internet oder auch bei Bibel TV und das ist eine tolle Sache, dass man einmal eine Predigt hält und dass die eben tausendmal gehört werden kann. Das ist unglaublich und das ist sehr schön. Wir bekommen immer sehr schöne Rückmeldungen von denen, die die Sendung dann irgendwann im Fernsehen oder im Internet sehen. Leute bestellen Bücher oder wollen ein Gespräch, Seelsorgegespräch. Es kommen Leute zum Glauben und ja, das ist einfach eine tolle Sache. Wir haben hier ideale Bedingungen vorgefunden bei euch. Ja, ihr habt tolle Räumlichkeiten, das hat alles gepasst und wir sind sehr dankbar, auch für die große Gastfreundschaft. Zum Abschluss der Woche möchten wir heute Morgen auch gerne noch einmal Gebet anbieten. Gebet für jeden, der es möchte. Und zwar am Ende des Gottesdienstes, also praktisch nach der Predigt, singen wir noch ein Lied und dann werden einige hier vorne stehen. Colette, David, Hans-Walter, Carola, Chantal, Matthias und ich. Und wenn ihr ein spezielles Anliegen habt, dann seid ihr eingeladen zu kommen und für euch beten zu lassen. Vielleicht möchtet ihr auch einfach nur ein Segensgebet. Und auch das möchten wir gerne tun. Wir möchten euch segnen. Es kann auch sein, dass ihr eine Entscheidung treffen wollt, dass ihr heute Morgen sagt, ich möchte wieder Jesus ganz bewusst nachfolgen. Ich habe das in der letzten Zeit ein bisschen schleifen lassen. Vielleicht wiederholt oder vielleicht auch zum ersten Mal. Auch diese Möglichkeit besteht heute hier nach dem Gottesdienst. Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 14, die Verse 13 bis 21. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Es war 1992, da trafen sich Vertreter der AD-2000-Bewegung in einem Motel in Los Angeles. Die AD-2000-Bewegung war eine weltweite Missionsbewegung, die sich die Evangelisierung der ganzen Welt bis zum Jahr 2000 zum Ziel gesetzt hatte. Sie diskutierten damals die Herausforderungen der Weltmission und aus jedem Kontinent waren christliche Leiter anwesend. Und an einer Stelle wurden alle Delegationen gebeten, die wichtigsten Probleme und Hindernisse zu nennen, die der Erfüllung des Missionsbefehls auf dem jeweiligen Kontinent entgegenstehen. Die Delegierten aus dem Mittleren Osten begannen, sie sagten, da ist der Geheimdienst, die Religionspolizei, der fundamentalistische Islam, außerdem haben wir kein Geld und uns fehlen die Leiter. Dann kam der Vertreter aus Nordamerika, er sagte, wir Christen in Nordamerika haben kein Geld, uns fehlen die Leiter und es besteht keine Einheit unter den Christen. Dann kam der Delegierte aus Europa, er sagte, uns Christen in Europa fehlt eine gemeinsame Vision, es besteht keine Einheit unter den Gläubigen, das richtige Geld wird am falschen Ort eingesetzt und auch wir haben zu wenig Leiter. Und so ging das Lamento um die ganze Welt, bis der Mann aus Afrika aufstand, William Kumui, ein Ingenieur aus Nigeria. Er hatte in der Hauptstadt Lagos 1974 einen kleinen Bibelkreis gegründet und aus diesem Bibelkreis war mittlerweile die Deeper Life Bible Church entstanden. Und zu der Zeit hatte diese Gemeinde bereits 90.000 erwachsene Gottesdienstbesucher und zusätzlich noch einmal 30.000 Kinder. Die Gottesdienste wurden in 16 verschiedenen Sprachen übersetzt und die Gemeinde hatte bereits 2000 weitere Gemeinden gegründet. Und nun stand dieser schlichte Mann aus Nigeria vor den Delegierten und sagte mit gesenktem Kopf, diese Probleme haben wir alle in Afrika nicht. Das sind die normalen Voraussetzungen aller Christen aller Zeiten gewesen. Jesus hat ungebildete Leute ohne Geld, umgeben von schärfster Verfolgung aller Art, beauftragt, Macht zu Jünger, alle Nationen. In Afrika, so sagte er, haben wir nur ein einziges, wirkliches Problem. Es steht vor euch. Ich bin das Problem. Bitte betet für mich, dass ich nicht stolz werde, nicht ungehorsam, dass Gott mir meinen Kleinglauben nimmt und ich ein gutes Werkzeug in seiner Hand werde. Ich bekomme da immer wieder eine Gänsehaut, ganz ehrlich. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört hatte, da ging die mir so unter die Haut. Und immer wieder, wenn ich mich da hineinversetze, dass so ein Mann, den Gott ja offensichtlich gebraucht hat, sich da hinstellt und sagt, ich bin das Problem, bitte betet für mich, dass ich nicht stolz werde, dass Gott mir meinen Kleinglauben nimmt, dass ich ein gutes Werkzeug in seiner Hand werde. Puh. Ich komme ja durch viele Gemeinden und fast überall wird darüber diskutiert, woran es liegt, dass so wenige Menschen zum Glauben kommen. Warum das in unserer westlichen Welt oder vielleicht auch besonders in Deutschland so ist, dass wir so wenige Menschen für das Evangelium begeistern können, so wenig Menschen zu unseren Gemeinden hinzukommen. Und dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Erklärungsversuche. Aber es ist mir noch nie vorgekommen, dass ein Pastor gesagt hätte, ich bin das Problem. Vielleicht bist du es auch nicht, David. Es ist mir auch noch nie untergekommen, dass eine Leiterschaft, ein Ältestenkreis gesagt hätte, wir sind das Problem. Also Gott will hier viel machen, aber wir sind das Problem. Manchmal hat eine Gemeinde so das Bewusstsein, das Problem zu sein oder das Empfinden. Ich weiß noch, wie ich einmal in der Pfalz unterwegs war und dann nahm ich so einen Bruder aus der Gemeinde zur Seite und flüsterte mir so eine Art Geheiminformation ins Ohr. Er sagte, Bruder Pfeil, du musst wissen, hier in der Pfalz, das ist ein harter Boden für das Evangelium. Und ich sagte zu ihm, ach, das habe ich ja noch nie gehört. Und das war ein kleiner Scherz, weil ich das fast überall höre, wo ich hinkomme. Also bei uns ist es besonders schwer, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Jesus hat damals gesagt, das Feld ist reif zur Ernte. Und ich persönlich, Sie mögen mich oder ihr mögt mich für verrückt halten, ich bin der Überzeugung, dass auch heute das Feld reif zur Ernte ist. Vielleicht nicht so, dass wir mit dem Mähdrescher durch Haiger fahren und die Ernte einholen. Da gibt es noch viel Steine vom Acker zu lesen und zu pflügen und so weiter. Es gibt viel zu tun. Ich glaube, dass das Feld reif zur Ernte ist, dass es viele Menschen gibt, die darauf warten, dass wir kommen. Ich spreche jetzt mal über mich persönlich. Ich weiß, dass ich auch das Problem bin. Ich müsste nur gehen. Ich habe so manches Mal mit Gott diskutiert und habe zu ihm gesagt, du weißt ja, ich bin so viel unterwegs, ne? Ich predige vor Gemeinden und sage ihnen das, was sie tun sollen und so weiter, aber ich habe überhaupt nicht die Zeit, mich um Menschen zu kümmern. Also mein Tag ist so voll, wenn ich dann nach Hause komme, dann ruhe ich mich ein bisschen aus und dann geht es wieder weiter und so weiter. Und Gott hat echt Verständnis dafür. Nein, hat er nicht. Ich merke immer wieder, dass er überhaupt kein Verständnis für mich hat. In dieser Sache, da gibt es Menschen in meinem Umfeld, ich bin nicht so der Typ für Kaltakquise. Also wenn ihr wisst, was ich meine, ich gehe nicht auf die Straße und sage, kennst du Jesus? Ja, das ist nicht so meine Gabe oder mein Stil. Aber ich habe so viele Beziehungen, die darauf warten, dass ich komme, die mich eingeladen haben. Ich müsste eigentlich nur hingehen. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass wir die Not der Menschen wahrnehmen. Wir lesen in Vers 13, als das Jesus hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr. Und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Und als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Was hörte Jesus? Jesus hörte vom Tod Johannes des Täufers. Er sprach von ihm als dem größten Prophet, der in Israel aufgestanden ist. Er hört dann, dass Johannes brutal umgebracht wurde, geköpft wurde. Und Jesus ist so betroffen, er möchte alleine sein. Er möchte sich zurückziehen. Er befindet sich am See Genezareth und er nimmt sich ein Boot und fährt an die andere Uferseite, wo es wenig Population gibt, um dort eine einsame Stelle zu finden, weil er diese Zeit für sich braucht. Aber die Leute haben davon mitbekommen und sie laufen ihm nach auf dem Landweg, den weiten Weg um den See. Und es muss so gewesen sein, als Jesus dort ankam, müssen die Ersten schon da gewesen sein. Und als er die Menschen sah, da ist er nicht einfach, hat er nicht das Boot gewendet. Wir lesen auch nicht, dass er versucht hat, sie wegzuschicken oder dass er sich irgendwie geärgert hat. Noch nicht mal jetzt kann ich meine Ruhe haben. Sondern Jesus steigt aus und er sieht die Menschen und er hat großes Mitgefühl. Es jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Gott sieht die Menschen oder Jesus sah die Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, die Armen, die vielen Kranken, die Frauen, die Alten, die Kinder. Und es ging ihm durch und durch. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber es steht, als er ausstieg, sah er die Menschen. Er hat sie ja vorher schon gesehen, also vom See aus. Aber dennoch bin ich der Überzeugung, dass wir erst Mitleid empfinden, wenn wir nah bei den Menschen sind, wenn wir ihre Not sehen. Man kann aus der Entfernung kein Mitleid empfinden. Wir können die Bilder im Fernsehen sehen, wenn Menschen hungern und so weiter und können nebenbei eine Pizza mampfen. Ja, das macht uns nichts aus, weil das ist so weit weg. Das macht uns vielleicht nur kurzfristig betroffen. Aber da, wo wir nah rankommen, wo wir nah bei den Menschen sehen, sehen wir ihre Hoffnungslosigkeit. Wir sehen das ganze Elend, wenn wir diese Nähe zulassen. Jesus hat sich da immer emotional auch voll reingegeben. Er hat sich berühren lassen. Die Menschen haben sich um ihn gedrängt. Er fuhr nicht mit einem Papamobil durch die Gegend oder mit seinen Bodyguards, ja, dass ihn ja niemand irgendwie anfasst. Er war mittendrin und er sah die Menschen und er sah ihr Leid. Und das hat ihn innerlich zerrissen. Er hat tiefes Mitgefühl gehabt. Es jammerte ihn, übersetzt Luther. Manche Ausleger meinen, dass Jesus körperliche Schmerzen gehabt hat. Also so wie wir sagen, also wörtlich steht hier, es ging ihm durch die Gedärme. Wenn wir sagen, das schlägt mir auf den Magen, wenn wir etwas psychisch nicht verkraften. Und dann sagen wir auch, das schlägt mir auf den Magen. Ich weiß nicht, ob es so war. Aber wir wissen, dass Jesus auch um die Menschen geweint hat. Ist das gleiche Wort, das auch in Matthäus 9 steht, wenn es um die große Ernte geht. Jesus ging durch die Dörfer und Städte und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und als er die Menschen sah, wie Schafe ohne Hirten, verschmachtet und zerstreut, kraftlos, orientierungslos. So sah er die Menschen. Wie sehen wir die Menschen? Und da jammerte es ihn. Da ging es ihm durch und durch. Er hatte tiefes Mitleid für die Menschen. Und wir brauchen auch dieses Mitleid für die Menschen, für ihre Not, für ihre Verlorenheit. Und dieses Mitleid bekommen wir nicht in der Theorie, sondern nur dann, wenn wir nah bei den Menschen sind. Und Jesus möchte seine Jünger so mit hineinnehmen, ja, bei der großen Ernte. Er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Also das scheint das eigentliche Problem zu sein. Die Ernte ist groß, es gibt eine Menge zu tun. Das sind so viele Menschen. Schon allein die Menschen, die ich gesehen habe in Haiger auf dem Weg von Langenaubach hierher, wenn ich hier so langsam durch die Stadt fahre, ist unglaublich. Ich nehme fast alle Menschen wahr, die ich da sehe. Und ich habe mich gefragt, hatte jemand im Blick? Hatte jemand eingeladen? Jesus möchte, dass seine Jünger auch die Ernte wahrnehmen. Er sagt, also er spricht ja oft über die Ernte. Zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen, da sagt er, hebt eure Augen auf. Also schaut hin. Wir stehen in der Gefahr, eben nicht hinzuschauen. Es geht uns auch viel besser, wenn wir nicht hinschauen. Es geht uns viel besser, wenn wir unser Ding machen und für die Mission spenden und für alles Mögliche sind. Aber wenn wir nicht genau hinschauen, wenn wir hinschauen, mir geht das so, das tut saumäßig weh. Ich habe mittlerweile meine Nachbarn so lieb gewonnen, dass ich es nicht ertragen kann, dass sie einmal in der Hölle landen. Das tut so weh, wenn wir hinschauen. Aber Jesus möchte das, dass wir hinschauen und dass wir nicht wegschauen. Hebt eure Augen auf, schaut hin. Das Feld ist reif zur Ernte, es gibt so viel zu tun. Aber es gibt nur wenige Erntehelfer, es gibt nur wenige, die mit anpacken. Und das ist in allen Gemeinden so. Ihr könnt es mir glauben, ich war wahrscheinlich schon in 100 oder 200 Gemeinden, keine Ahnung. Es fehlt überall an Erntehelfer, Menschen, die bereit sind, die Ernte mit einzubringen. Und so war es auch damals. Es fängt damit an, dass wir die Not der Menschen sehen, dass wir das an uns ranlassen. Jesus tat, was er konnte. Er hat den Menschen gedient, er ist uns ein Vorbild, er war sozusagen sozialmissionarisch tätig. Also er hat die Menschen geheilt, er hat ihnen zu essen gegeben, er hat getan, was er konnte, er hat gepredigt. Ja, und dann am Abend gab es eben dann auch Essen. Der zweite Punkt, jetzt wird spannend, also wenn wir die Not sehen, geht es dann im zweiten Punkt darum, dass wir die Verantwortung übernehmen. Die Jünger machen sich Gedanken, ich lese mal Vers 15. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Also die Jünger waren dabei, die haben alles mitgekommen, bekommen und ich stelle mir vor, dass sie, ja, die haben wirklich auch die Ärmel hochgekrempelt und die haben richtig mitgearbeitet. Die haben wahrscheinlich Jesus assistiert und vielleicht aufgepasst, dass sich keiner vordrängelt. Ja, sie waren mittendrin. Vielleicht haben sie eine Strichliste geführt, wie viele Blinde geheilt wurden und wie viele Lahme jetzt wieder gehen können. Ja, und waren begeistert, dass an diesem Tag so viel passiert ist. Vielleicht haben sie Protokoll geführt. Also sie haben das alles erlebt. Und dann am Abend, so stelle ich mir das vor, wollten sie einfach ihren wohlverdienten Feierabend. Wir müssen uns mal die Atmosphäre vorstellen, was passiert, wenn einer, der krank ist, gesund wird. Was da für eine Freude ist. Da sind so viele Kranke gesund geworden. Können wir uns vorstellen, was da los war? Welche Freude, welche Euphorie. Das war großartig. Die wollten doch nicht weg, die wollten doch nicht nach Hause. Die hatten doch sozusagen eine andere Speise. Ja, also die wollten da bleiben, die wollten möglichst bei Jesus bleiben. Und die Jünger sagen, Jesus, schickt die Leute mal nach Hause, ja, es ist Zeit, wir wollen unseren verdienten Feierabend, vielleicht haben sie da irgendwo im Schatten gelegen, alle Viere von sich und dann hat sich einer getraut zu sagen, Jesus, guck mal, also wie sage ich es meinem Kinde, ja, es ist doch hier eine einsame Gegend und so, die Leute können nichts kaufen, also schickt die Leute nach Hause. Also ich möchte den Jüngern auch nicht zu viel unterstellen, das ist jetzt so meine Vorstellung, wie es vielleicht gelaufen sein könnte. Aber dennoch schieben sie die Verantwortung ab. Jesus, mach du mal. Und ich dachte, ja, Das ist interessant. Also man kann auch durch Gebet Verantwortung abschieben, indem man sagt, ne, für Leute betet. Also man betet für jemanden, der schon lange im Krankenhaus liegt, aber man hat ihn noch nicht besucht. Aber man betet treu für ihn, dass Jesus ihm nahe ist. Und man hat nicht begriffen, dass Jesus durch mich dem anderen nahe sein will. Man kann dafür beten. Ich habe das ganz oft vor Evangelisationen erlebt, dass die Leute beten, Jesus, geh du durch die Häuser und lade ein. Ich dachte, das ist ein super Gebet. Ja? Also wenn Jesus das macht, dann brauche ich erstens nicht gehen und zweitens macht er das viel besser als ich. Also wenn Jesus geht, du durch die Häuser und lade ein. Also ich möchte nicht mich an der Formulierung aufhängen. Das sind vielleicht die, die auch vorher gegangen sind, ganz klar. Aber ich muss nicht beten, Jesus, bring mich zu den Leuten oder so. Ne? Versteht mich nicht falsch, ich kann dafür beten, dass Gott mich segnet und dass da eine offene Tür ist und so weiter. Aber ich muss einfach nur gehen. Also wir schieben gerne Verantwortung ab, freuen uns, wenn das andere machen oder wenn es Jesus macht. Und dann kommt dieser klare Auftrag, womit die Jünger nicht gerechnet haben, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger dachten wahrscheinlich, sie hören nicht richtig, sie hatten ja nichts. Und vielleicht kommen wir uns auch so vor, wenn Jesus zu uns sagt, geht hin oder gebt ihr ihnen zu essen. Und wir sehen hier ein geistliches Prinzip und ich finde es wichtig, dass wir das verstehen. Wir machen oft den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir haben so unsere Vorstellung, was Gott von uns möchte. Und dann gehen wir los und dann rennen wir oft gegen die Wand oder treffen auf verschlossene Türen. Aber Gott möchte, dass wir erst einmal gehorsam sind. Auch wenn wir keine Ahnung haben, was das bedeutet. Die Jünger wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ist hier los? Wir haben ja nichts, sagen sie nachher. Ist doch Quatsch. Was heißt hier, gebt ihnen zu essen? Und Jesus möchte erst einmal, dass wir das verstehen, was er von uns möchte und dass wir sagen, okay, Herr, ich mache das. Verantwortung übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das jetzt geschehen soll und was ich tun soll. Gott kennt uns ja mit unseren Begrenzungen, mit unseren Gaben und Möglichkeiten. Er wird uns nicht überfordern. Also das ist das geistliche Prinzip, dass wir erst einmal sagen, ja, Herr, und wenn wir das tun, Gott weiß, dass er uns dann dahin führen kann, wo er uns hinhaben will. Und das sind vielleicht ganz andere Menschen und das sind vielleicht ganz andere Wege. Aber entscheidend ist, dass wir diesen Auftrag annehmen und sagen, ja, Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Der letzte Punkt, also der erste, die Not der Menschen sehen. Zweiter Punkt, die Verantwortung übernehmen. Und der letzte Punkt, ich habe das mal genannt, die richtige Strategie wählen. Es geht darum, dass alles das, was wir haben, in seine Hände legen. Jesus sagt dann, also sie sagen, ne, wir haben nur 2 Fische und 5 Brote, viel zu wenig, ist ja lächerlich, ne, für so viele Menschen, wahrscheinlich mehr als 10.000 Menschen insgesamt, eine Zahnfüllung für jeden oder so, keine Ahnung, also dass sie das überhaupt erwähnen, ja, 2 Fische und 5 Brote. Und dann sagt Jesus doch tatsächlich, bringt es mir her. Und das ist eigentlich der wichtigste Satz in diesem ganzen Bericht. Der wichtigste Satz für uns heute Morgen, dass Jesus sagt, gib mir das, was du hast, auch wenn es viel zu wenig ist. Es gibt ja Menschen unter uns, die sagen, Mensch, das ist aber sehr viel, was Gott verlangt. Ja, da ist so viel. Denk nicht, es ist viel, was du hast. Es sind nur 2 Fische und 5 Brote. Für so viel 1.000 Menschen. Es ist nicht viel, was du Gott geben kannst. Und manche denken, es ist viel zu wenig, was ich habe. Die meisten wahrscheinlich unter euch denken, das ist viel zu wenig, was ich Gott geben kann. Denk nicht, es ist zu wenig. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein halber Fisch war oder 2 Fische oder ob es 5 Fische sind. Wir können Gott nicht beeindrucken mit dem, was wir haben. Und es ist auch nie zu wenig. Gott will einfach alles, was wir haben. Egal, ob viel oder wenig. Ich weiß, dass ihr viele Gaben habt hier in dieser Gemeinde, dass ihr ein großes Potenzial habt. Wenn ihr diese Einheit lebt, das, was zu eurer Gemeindevision gehört, ich kann mir gar nicht ausmalen, was möglich ist in dieser Stadt und darüber hinaus, wenn diese Einheit wirklich gelebt wird. Wenn Jesus der Herr ist und einer dem anderen in Liebe dient, unglaublich, was dann möglich ist. Wir könnten natürlich jetzt mal so, nur in Gedanken, mal alle Zeit, die wir noch so haben, alle Fähigkeiten, also alles, was in der Gemeinde ist und das ganze Geld, alles, also die ganzen Ressourcen, die wir haben, könnten wir jetzt mal alle zusammenpacken hier, dann wäre das so viel wie 2 Fische und 5 Brote. Es würde vielleicht für einen reichen, aber nicht für 10.000. Es reicht nicht. Es muss ganz bewusst in die Hände Jesu gelegt werden. Es muss ihm zur Verfügung gestellt werden. Dann entsteht geistliche Frucht. Wir sind immer wieder herausgefordert, das, was wir haben, ob ganz wenig oder ganz viel, in seine Hände zu legen. Und dann macht er etwas daraus. Dann geschieht das Wunder der Brotvermehrung. Dann dürfen wir hier erleben, wie Menschen gesegnet werden, wie Menschen hierher kommen und wirklich Gottes Segen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Das wird geschehen. Ich habe eine Geschichte gehört, die mich auch sehr bewegt hat. Ein Prediger hatte über Römer 12 gesprochen, 1 und 2, dass wir Gott, also ne, über den Gottes, den wahren Gottesdienst und dass wir Gott unsere Leiber zur Verfügung stellen sollen. Und dann hat er das so bildlich ausgedrückt und hat gesagt, gebt Gott eure Hände, gebt ihm eure Beine und eure Füße und so, ja, alle Gliedmaßen genannt, was man Gott zur Verfügung stellen kann. Und dann kam nachher ein Mann nach vorne, der hatte keine Arme und keine Beine mehr. Es war nur der Rumpf und der Kopf. Und dann sagt dieser Mann im Rollstuhl, der da nach vorne geschoben wurde, ich bin nur ein Krüppel. Er sagte zu dem Prediger, ich bin nur ein halber Mensch. Kann Gott auch einen halben Menschen gebrauchen? Und dann sagte dieser Prediger sehr weise, wie ich finde, zu ihm, Gott kann einen halben Menschen, der ihm mit ganzem Herzen gehört, viel besser gebrauchen als einen ganzen Menschen, der ihm nur mit halbem Herzen gehört. Das, was Gott will, ist unser Herz und unsere Liebe. Und das bedeutet, das kommt schnell über die Lippen. Das bedeutet, dass sein Wille in unserem Leben geschehen darf. Dass Gott immer mehr Raum gewinnt in unserem Leben, in unserem Alltag. Über unser Geld, über unsere Zeit, über unsere Gaben und Fähigkeiten, über unsere Beziehungen. Gott will der Herr unseres Lebens sein und dann wird unser Leben reich. Bring es mir her, gib mir doch das, was du hast. Denk doch nicht, dass du irgendetwas verlierst. Meinst du, du könntest mit dem bisschen, was du hast, Gott irgendwie beeindrucken? Du hast nur eine Chance, um wirklich zu leben, indem du Gott alles zur Verfügung stellst und ihm Raum gibst in deinem Leben. Und dann wird er das nehmen und dann geschieht das Wunder der Brotvermehrung. Und ich sage manchmal, wenn ich über diesen Text spreche zu den Menschen, früher habe ich das gesagt, ja, aber nicht, dass ihr denkt jetzt, dass dann große Wunder und so weiter passieren. Also ne, ich wollte da die Erwartungen ein bisschen senken. Aber wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun als die ich getan habe, wenn wir dazu beitragen heute, dass andere Menschen ewiges Leben finden, ach, ich wünschte mir, wir hätten viel mehr diese Perspektive, ja, diese himmlische Perspektive, was es bedeutet, was wirklich Wert hat. Es geht um das ewige Leben. Und es lohnt sich, alles dafür zu tun. Nicht alle unter uns sind Evangelisten, das ist ganz klar. Und trotzdem haben wir etwas erlebt. Wir haben Vergebung unserer Sünden erfahren. Wir haben Jesus erkannt, dass er am Kreuz für uns starb, dass er das für mich getan hat. Ich weiß noch, wie mich das bewegt hat, wie mich das überzeugt hat. Ich weiß, ich kenne den Weg aus der Finsternis ins Licht. Ich habe etwas zu erzählen. Ich habe etwas weiterzugeben. Bring es mir her. Leg alles in meine Hand, auch deine Angst. Wenn du das, was du hast, ganz bewusst in meine Hand legst, dann werde ich dich segnen und viele andere Menschen werden durch dich satt, werden gesegnet durch dich. Amen. Wir singen jetzt ein wunderbares Lied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Vielleicht können wir das von ganzem Herzen singen, dass Gott uns segnet. Und nach diesem Lied möchten wir dann gerne Gebet anbieten. Wir werden hier vorne stehen, wir werden das dann so machen. Ich werde noch mal kurz nach oben gehen, dass wir zunächst gemeinsam aufstehen, damit man besser aus den Reihen herauskommen kann. Und wenn du ein Anliegen hast, du möchtest vielleicht, dass wir für deine Familie beten oder für deine Kinder oder Eltern oder du hast einen Arzttermin oder irgendetwas, wo du sagst, ach, das wäre so gut, wenn jemand für mich betet, für diese Situation, dann tun wir das sehr gerne. Vielleicht möchtest du einfach nur gesegnet werden, dann legen wir dir die Hände auf und segnen dich im Namen des dreieinigen Gottes. Und dann komm einfach nach vorne, wir möchten für dich beten. Segen können wir alle gebrauchen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich muss wieder auf den Weg kommen, ich möchte Jesus sagen, dass ihm mein ganzes Leben gehört, dass ich nichts zurückhalten will, dann ist das heute Morgen auch der Zeitpunkt, das zu bekennen und auch nach vorne zu kommen und auszusprechen, für dich beten zu lassen und diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist auch jemand da, der zum ersten Mal diese Entscheidung für Jesus schon viel gehört hat, aber der sagt, ich habe das noch nicht festgemacht in meinem Leben. Dann ist heute Morgen auch die Möglichkeit, das festzumachen. Und dann haben wir sicherlich nachher noch Zeit auch für ein Gespräch, wenn gewünscht. Jetzt singen wir dieses gemeinsame Lied.